Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Turbulent geht es zu, aktuell an den Finanzmärkten. Häufiger habe ich hier schon über Italien in der Vergangenheit gesprochen, über die Anleihekäufe der EZB beispielsweise. Jetzt gab es aber in Europa zwei weitere Schauplätze mit, man könnte sagen, Spielfilmpotenzial. Wie gesagt, beide in Europa, aber beide diesmal außerhalb des Euroraums bzw. auch außerhalb der EU. Puh, erstmal durchatmen an der Stelle bei den EZB-Lern. Die bekommen heute nämlich hier mal ausnahmsweise kein Fett weg. Stattdessen werfen wir einen Blick nach Großbritannien und später dann auch noch in die Schweiz. Vermutlich hast du es mittlerweile mitbekommen, vor gut einer Woche gab es, sagen wir, finanzielle Schwierigkeiten bei gleich mehreren Pensionsfonds in Großbritannien. Die standen nämlich mal eben kurz vor dem Zusammenbruch. Arbeiten wir doch mal auf, was da eigentlich passiert ist. Die britische Notenbank sprach von einer erheblichen Neubewertung von britischen Finanzanlagen und kündigte an, die auf die vorhandenen Störungen, so der Wortlaut, bei Bedarf zu reagieren, um dann, Zitat, die Funktionstüchtigkeit der Märkte wiederherzustellen, Zitat Ende. Sie sagten auch, wie sie das tun wollen, nämlich durch den massiven Kauf von langlaufenden britischen Staatsanleihen. Die Wortwahl war für Notenbanker schon sehr klar, was für viele Medien dann eben der Anlass war, ja, dramatische Beiträge zu veröffentlichen, und offensichtlich war die Lage wohl auch wirklich sehr prekär. Jetzt versuchen wir die Situation mal so ein bisschen, ja, zu ordnen oder aufzuarbeiten. Daher nehmen wir, wie so oft hier im Podcast, die 10-jährige Staatsanleihe bzw. die Rendite dieser zum Vergleich. In diesem Fall jetzt natürlich die Staatsanleihe von Großbritannien. Von 2% Ende Juli diesen Jahres schoss die Rendite auf über 4%, also ein Plus von mal eben 2%, also ein Verdoppler in gerade mal 10 Wochen. Und das ist schon krass. Du musst bedenken, wenn die Briten sich jetzt neues Geld am Kapitalmarkt beschaffen wollen oder auslaufende Kredite verlängern wollen, dann zahlen sie jetzt halt einfach mal 2% mehr, als noch vor 10 Wochen geplant war, sozusagen. Und wir sprechen hier von Großbritannien, und das ist nicht irgendein, ich sage jetzt mal, ein südamerikanischer Staat, der die Geldpolitik und Fiskalpolitik und wirtschaftlich sowieso Schwierigkeiten hat und so weiter, sondern es ist wirklich Großbritannien eigentlich ein recht solides Land mit einer sehr soliden Währung. Die deutsche 10-jährige Staatsanleihe im Vergleich ist übrigens jetzt auch wieder bei über 2%. Rezessionsängste, Zinserhöhungen, aber auch der Abverkauf durch die EZB tun also ihr Übriges. Und unser Lieblingsfreund Italien ist aktuell bei 4,5%. Also eigentlich ziemlich genau an der Schwelle, an dem ihm die EZB haben will oder die sie noch okay findet, mit 2,5% plus zur deutschen Staatsanleihe. Nicht ganz so steil, aber ähnlich beunruhigend ist der Fall des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar. Dieser fiel im letzten halben Jahr um 20%. Ja, auch der Euro und praktisch alle anderen Währungen schwächelten zuletzt gegen den Petrodollar, aber der Euro verlor im gleichen Zeitraum verhältnismäßig nur knapp 12%, also deutlich weniger als die 20% des britischen Pfund. Es läuft gerade irgendwie nicht so in Großbritannien, aber was ging da jetzt eigentlich zuletzt genau ab? Die Renditen für die Staatsanleihe schossen also in kürzester Zeit in die Höhe. Sowas kennt man eben eher so von Ramschpapieren von irgendwelchen Ländern, die es ja wirtschaftlich nicht so im Griff haben und geldpolitisch auch nicht. Und das führte jetzt eben dazu, dass das gesamte Rentensystem in Großbritannien plötzlich ins Wanken geriet. Mehrere Pensionsfonds standen offenbar vor dem Kollaps. Die Financial Times zitierte einen Banker mit: "Ich dachte, dies ist der Anfang vom Ende." Offensichtlich wollte keiner mehr die Staatsanleihen von Großbritannien haben. Einige sprachen von einer Art Lehman-Moment, also einer vergleichbar tragischen und entscheidenden Situation wie damals bei der Pleite von Lehman Brothers, was danach im Prinzip die Weltfinanzkrise ausgelöst hatte. Die britische Staatsanleihe werden vor allem von dortigen Pensionsfonds gekauft. Die wollen durch Investitionen in langfristige Staatsanleihen ein wenig Rendite natürlich ergattern, ohne jetzt gleichzeitig zu groß ins Risiko zu gehen. Und da muss man natürlich auch bedenken, die haben natürlich auch ein Fremdwährungsrisiko, also die können sich natürlich auch deutsche Staatsanleihen reinkaufen. Dann haben sie auch eine geringe Rendite mit einem sehr geringen Risiko, aber sie haben wieder ein Fremdwährungsrisiko, weil wir eben mit dem Euro eine andere Währung haben. Das heißt, auch hier entstehen gewisse Risiken, und deshalb kaufen die natürlich vor allem Papiere von Großbritannien, um dieses Fremdwährungsrisiko nicht mit ins Portfolio zu holen. Gleichzeitig sichern die sich dann natürlich auch gegen Zinsänderungsrisiken, also wieder ein anderes Risiko, entsprechend ab oder auch gegen Inflationsrisiken. Wenn die Rendite der Anleihen steigt, verkaufen die in der Regel weitere Staatsanleihen, um das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Und dies wirkt normalerweise in Großbritannien stabilisierend für den Markt. Doch durch die turbulenten Ereignisse funktionierte dieses Hedging, also dieses Absichern oder die Absicherungsstrategie, die funktionierte nicht, sondern die befeuerte dieses ganze Thema noch weiter. Die Pensionsfonds warfen nämlich Staatsanleihen auf den Markt, was das Angebot vergrößerte und keiner wollte die Papiere mehr kaufen und so stieg die Rendite entsprechend noch weiter. Parallel muss man jetzt die Absicherungsprodukte anschauen. Hier gibt es wie beim Trading mit Hebel hinterlegte Sicherheiten. Da das Ausfallrisiko durch die steigenden Renditen stieg, mussten zusätzliche Sicherheiten hinterlegt werden. Nochmal in anderen Worten, die Rendite der britischen Staatsanleihen, die stiegen. Das heißt, du bekommst also als Käufer mehr Rendite. Und da es ja bekanntlich keinen Free Lunch gibt, geht diese Rendite oder diese Mehrrendite eben mit einem höheren Risiko einher. Der Markt schätzt eine Zahlungsunfähigkeit Großbritanniens also als wahrscheinlicher ein, als es eben noch davor der Fall war. Und da es wahrscheinlicher wird, wird, einfach gesprochen, die Versicherung dagegen entsprechend auch teurer. Wie reagieren die Pensionsfonds da jetzt drauf? Die müssen entsprechend zusätzlich Geld nachschießen, um diese Position halten zu können. Und ja, wo kriegen die Geld her? Die müssen im Prinzip britische Staatsanleihen verkaufen, weil arg viel mehr haben sie nicht im Portfolio oder das ist die größte Position. Heißt, sie verkaufen britische Staatsanleihen, um entsprechend an Geld zu kommen, um dort die Position, diese Absicherungsposition gegen britische Staatsanleihen entsprechend aufrechtzuerhalten. Und dadurch, dass die Papiere auf den Markt werfen und die parallel keiner kauft, steigt die Rendite immer weiter, was natürlich eine sehr unschöne Situation ist für die Pensionsfonds. Die Situation ist eigentlich absolut nicht witzig, weil es wirklich kurz davor war, dass Millionen von Briten einfach mal kurz einen Großteil ihrer Altersvorsorge verloren hätten. Aber dennoch musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, was denn eigentlich der Auslöser dieser Panik war. Nein, es waren nicht die Notenbanker, ausnahmsweise, sondern es waren die Politiker. Die neue Premierministerin Liz Truss hatte Tage zuvor ein milliardenschweres Paket an Maßnahmen verkündet und wollte dadurch gegen die Inflation ankämpfen. Okay, auch hier wieder interessant, mit neuem Geld Inflation bekämpfen, ja, good luck. Dazu sollte das neue Paket aber auch Steuersenkungen enthalten, was entsprechend die Wirtschaft ankurbeln sollte. Und was kostet es? Natürlich einen Haufen Kohle und man ließ dementsprechend die Staatsschulden kräftig ansteigen. Der neue Schatzmeister, der sagte tatsächlich dann, und allein für diese Aussage muss man seine Kompetenz tatsächlich direkt in Frage stellen. Er sagte nämlich, ihm sei die Reaktion an den Finanzmärkten herzlich egal, der Markt möge reagieren, wie er wolle. Zitat Ende. Ja, und das tat der Markt dann entsprechend auch. Kurz darauf ging der Pfund erstmal auf ein Allzeittief und die Kurse der Staatsanleihen, haben wir gerade schon gehört, was mit denen passiert ist. Das Drama nahm erst ein Ende, als dein Freund und Helfer, die Notenbank, entsprechend einschritt. Die Bank of England pumpte mit einem 65 Milliarden Pfund Notfallprogramm in guter alter Draghi, whatever it takes Manier, so richtig Kohle in den Markt. In 13 Tagen kaufte bzw. kaufen aktuell noch die Notenbanker die ganzen Staatsanleihen entsprechend auf, weil für die gab es ja sonst keinen Käufer. Nach der Verkündigung dieses Maßnahmenpakets der Bank of England war es so, dass die Anleiherenditen als auch der Pfund sich wieder stabilisierten oder ich würde sagen, sie beruhigten sich wenigstens mal nach dieser Ankündigung. Man muss aus dieser Hinsicht der neuen Regierung ein wirklich desolates Zeugnis ausstellen. Die Lage ist fürs Erste zwar beruhigt und der Worst Case abgewendet, aber man kann nur hoffen, dass die Pensionsfonds es schaffen, ihre Sicherheiten entsprechend aufzustocken. Denn es wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis es wieder brenzlig wird. Wenn man Inflation mit neuem Geld bekämpft, dann dürfte der Inflationsdruck wahrscheinlich nicht weniger werden. Zum Schluss noch ein Vergleich zur EZB. Auch die Bank of England ging weg von der expansiven Geldpolitik und wollte kein neues Geld in die Märkte pumpen. Doch, wie wir gerade gehört haben, dauerte es gar nicht allzu lange, ehe die Geldpresse wieder angeworfen werden musste. Und Ähnliches erwarte ich eigentlich auch von der EZB. Die Notenbanker werden sicher eine weiterhin hohe Inflation in Kauf nehmen, um eine Rezession abzuwenden oder deren Ausmaß zu dämpfen mit neuem Geld. Kommen wir jetzt noch zum zweiten Thema der heutigen Folge, sozusagen dem nächsten Lehman Brothers Moment, und zwar zum Thema Credit Suisse. Und da passend dazu möchte ich gleich was klarstellen. Ich hatte vor einigen Tagen einen Twitter-Thread zum Thema Credit Suisse gemacht. Hier habe ich kurz erläutert, um was es geht, was einige der bekannten Daten sind, und zudem war meine Intention, einfach die Gemüter auch ein Stück weit zu beruhigen. Leute, kommt ein bisschen runter. Ja, dieser eine Chart mit den Credit Default Swaps, der sah echt übel aus. Aber die Finanzwelt ist so abartig komplex. Ihr könnt die Gesundheit einer Bank nicht anhand eines Charts oder eines Wertes beurteilen. Es wird bei Bitcoinern oder noch größer gefasst bei Euro-Kritikern so schnell und so gerne der Zusammenbruch der Fiat-Welt ausgerufen. Ja, der Euro, der liegt auf der Intensivstation. Ja, wir sind im monetären Endspiel. Diese Floskeln sind prinzipiell nicht falsch. Aber wer auf der Intensivstation liegt, der kann noch sehr lange künstlich beatmet werden. Und das monetäre Endspiel, das kann Jahrzehnte gehen. Also kommt ein bisschen runter und erwartet nicht direkt den Zusammenbruch des Finanzsystems. Zudem seid froh, wenn dies nicht passiert, denn dann ging es dir vielleicht gut, dem Großteil deines Umfelds aber wahrscheinlich eher nicht mehr. Und daher stören mich auch diese Lehman-Vergleiche. Mit der zunehmenden Inflation inflationieren auch diese Lehman-Vergleiche, habe ich irgendwie das Gefühl. Bislang trat aber noch kein solcher Moment ein seither, weshalb man in Zukunft vielleicht ein bisschen sparsamer mit diesen Vergleichen umgehen sollte. Kommen wir also zu Credit Suisse. Diese Folge zeichne ich am Donnerstagabend, 6.10.2022 auf. Also falls da anschließend noch was Dramatisches bei rauskam, bitte anderweitig noch informieren. Wenn es wirklich was Dramatisches geben sollte, werde ich sicherlich auf Twitter auch was dazu posten. Dann entsprechend gern da mal vorbeischauen, Link natürlich in den Shownotes. Vor kurzem habe ich ja bereits eben diesen Twitter-Thread veröffentlicht zum Thema Credit Suisse. Da auch nochmal den ein oder anderen Punkt dazu, um nochmal zu erläutern, um was es eigentlich geht. Denn es kursierten mehrere Charts der Credit Suisse auf Twitter, die den Anstieg der CDS, also dieser Credit Default Swaps, zeigen. Die kann man im Prinzip übersetzen mit einer Kreditausfallversicherung. Du kannst also, wenn du zum Beispiel Aktien der Credit Suisse hast und die nicht verkaufen willst, aus welchen Gründen auch immer, parallel kaufst du dir dann einfach eine Ausfallversicherung. Das gleiche gilt für Entitäten, die der Credit Suisse Geld geliehen haben. Ich sichere mich also dagegen ab, dass die zweitgrößte Schweizer Bank zahlungsunfähig wird. Die Ausfallversicherung kostet natürlich Geld und hier ist es wie bei jeder Versicherung, je höher das Risiko und auch je höher der potenzielle Schaden, desto teurer ist es natürlich auch, sich dagegen abzusichern. Ist ja vollkommen klar, dein 15 Jahre alter Golf kostet sicherlich weniger in der Kfz-Versicherung als dein nagelneuer Lambo. Und die auf Twitter kursierenden Charts zeigen eben die Entwicklung dieser, ich nenne es jetzt mal, Versicherungsprämien. Jetzt gibt es neben den Marktteilnehmern, die ihre eigenen Positionen absichern wollen, auch Leute, die auf die Zahlungsunfähigkeit der Credit Suisse wetten. Das ist jetzt kein Short-Selling, geht aber vom Prinzip in die gleiche Richtung, denn ich will davon profitieren, dass die Credit Suisse in Anführungszeichen untergeht. In diesen Chartverläufen sieht man jetzt eben recht deutlich, wie diese Versicherungsprämie anstieg. Meist spricht man hier wie beim Leitzins von Basispunkt. Innerhalb diesen Jahres hat sich der Wert verfünffacht. Heißt, wer sich gegen den Ausfall der Credit Suisse absichern will, muss jetzt das Fünffache dafür bezahlen. Oder in anderen Worten, der Markt schätzt die baldige Zahlungsunfähigkeit der Credit Suisse plötzlich als durchaus realistisches Szenario ein. Der Wert übersteigt jetzt sogar den Wert, den die Credit Suisse hatte damals bei der Finanzkrise. Wobei man da dazu sagen muss, da kam die Credit Suisse relativ glimpflich davon. Das heißt, da war das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit im Vergleich zu anderen Banken gar nicht so hoch. Man liest jetzt, die Credit Suisse sei 35-fach gehebelt, also hat sich Unmengen an Geld, an Fremdkapital geliehen. Das mag ja in gewissen Bereichen so sein, aber das bezieht sich sicherlich nicht auf das ganze oder das gesamte Institut. Die Tier 1 Capital Ratio, also die Kernkapitalquote, die liegt bei der Credit Suisse nämlich bei 6,1% und damit über den 5%, die bereits als ausreichend gelten. Zudem waren die meisten Institute vor der Finanzkrise hier bei unter 4%. Also man muss an der Stelle schon auch sagen, dass die Regulatorik ein Stück weit auf jeden Fall geholfen hat, diese großen Institute solider aufzustellen. Wobei natürlich, wer einen Weg finden will, ins Risiko zu gehen, der wird den in der Finanzwelt sicherlich auch finden. Zudem ist die Deutsche Bank auf Twitter ebenfalls getrendet. Ich verstehe nicht ganz, weshalb. Sie selbst hat zum Beispiel ein Tier 1 Capital Ratio von 14,9%. Vielleicht liegt es aber einfach auch nur daran, dass die Deutsche Bank vor einigen Jahren mal ähnliche Probleme hatte. Auf jeden Fall sind sie auch getrendet. Der Aktienkurs der Credit Suisse hat sich vom Tiefpunkt am Montag, das war der Tag der Deutschen Einheit, bei 3,6 bis Donnerstagnachmittag, also Zeitpunkt der Aufnahme, wieder etwas erholt und stand jetzt bei 4,25 Franken aktuell. Vor Corona stand die Aktie aber noch bei fast 13 Franken. Die Credit Suisse hatte also offensichtlich schon bessere Tage, aber jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, weshalb ich das Thema hier im Podcast eigentlich unbedingt aufnehmen wollte. Auf Twitter haben ja einige und viele der Zuhörer haben sicher die gleiche Bitcoin-Twitter-Bubble wie ich. Daher wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Da haben einige schon die nächste Finanzkrise eben ausgerufen und das Ende der Fiat-Welt und was weiß ich was noch alles. Und ich habe das Gefühl, das basiert alles auf diesem einzelnen Chart, bei welchem die meisten wahrscheinlich nicht mal wussten, was dieses Chart überhaupt aussagt oder was Credit Default Swaps sind. Wenn ihr schon einige Folgen hier im Podcast gehört habt und auch nicht nur die mit direktem Bitcoin-Bezug, dann solltet ihr längst wissen, dass die Finanzwelt so unfassbar komplex ist und ein einzelner Chart macht keine Finanzkrise. Deshalb bleibt cool, werdet nicht gleich hysterisch. Ja, die nächste Krise, die kommt oder die ist vielleicht auch schon in vollem Gange, aber ob die durch die Credit Suisse ausgelöst wird oder nicht, da werde ich mich nicht festlegen, vor allem nicht anhand von einem Chart. Sorry für alle, die jetzt irgendwie sensationsgeil waren oder irgendwie auf die Krise gehofft haben. Freut euch an der Stelle lieber, wie einfach und simpel Bitcoin ist, denn so einfach und transparent wie Bitcoin heute ist, so einfach wird es in Zukunft auch beim Bitcoin-Netzwerk nicht bleiben. Jeden Tag kommen neue Akteure dazu und der Finanzmarkt öffnet sich immer weiter. Mit dem kommt neue Liquidität ins Spiel, was natürlich positiv ist. Aber die Einfachheit und auch die Transparenz bei Bitcoin dürfte in Zukunft abnehmen. Ich will das nicht positiv, nicht negativ bewerten, aber es wird so passieren. Deshalb das Fazit zur heutigen Folge. Das Einzige, was mich aktuell ein wenig beunruhigt, ist die Schlagzahl, mit welcher die News aktuell reintrudeln. Die Währungen weltweit verlieren zweistellig gegen den US-Dollar an Wert. Parallel haben wir eine zweistellige Inflation jetzt offiziell in Deutschland. Und das wird noch richtig ungemütlich, dank der Erzeugerpreise, die auf All-Time-High sind aktuell. Der Ukraine-Krieg ist noch immer in vollem Gange. Der Winter naht, egal ob Öl oder Gas aktuell teuer sind oder nicht. Corona kann jederzeit wieder zurückschlagen. Und nebenbei die beiden heutigen Stories. Es ist wahrlich eine wilde Zeit, in der wir leben. Ich bin aber nach wie vor weit davon weg, dass wir irgendwie von einem monetären Endspiel hier sprechen, der Fiat-Währungen oder was einige Maxis vielleicht sonst noch hören wollen. Davon sind wir meiner Meinung nach noch weit entfernt und wie gesagt, seid froh, dass Bitcoin Stand jetzt so simpel und einfach ist, wie es ist. Die Finanzwelt ist nämlich leider viel, viel komplexer. Das macht es natürlich auch interessant, aber das macht es wirklich schwer zu durchschauen. Und deshalb, wenn ihr irgendwo eine News auf Twitter lest, kommt runter, guckt euch das in Ruhe an, wartet vielleicht mal ab, was noch andere Quellen schreiben, weil dann immer mehr Leute natürlich auch in ein Thema reinschauen. Aber so einfach, dass man hier einen Chart hat und sagt, okay, die Bank geht demnächst in die Insolvenz. So einfach ist es leider nicht, beziehungsweise zum Glück nicht, weil ich glaube, die Credit Suisse ist gar nicht in so großen Schwierigkeiten, wie wir es vielleicht zuletzt gelesen haben. Ich hoffe es zumindest.